jeweils über 70% der Befragten haben gesagt, dass die AfD demokratiefeindlich ist, dass die AfD rassistisch ist und dass die AfD extremistisch ist. Also die Befragten haben sich da ein sehr, sehr klares Bild drüber gemacht und auch eine sehr, sehr klare Meinung zur AfD.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Die AfD bekommt in den vergangenen Jahren immer mehr Stimmen. In Thüringen wurde sie sogar bei den Landtagswahlen die stärkste Kraft. Fabio Best ist empirischer Demokratieforscher und arbeitet bei dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dort wurde eine Studie unter dem Titel Ablehnung, Angst und Abwanderungspläne, die gesellschaftlichen Folgen des Aufstiegs der AfD veröffentlicht. Fabio ist heute bei mir zu Gast. Hi Fabio.
Hallo Eileen.
Was genau wurde denn nun in eurer Studie untersucht? Der Titel ist ja schon mal so ziemlich krass.
Genau, und der Titel sagt eigentlich auch ziemlich genau das, was wir untersucht haben. Nämlich zum einen wird die AfD von den Befragten denn abgelehnt? Erzeugen die Remigrationspläne oder das Sprechen über Demigration, das ist ja was wir durch das Korrektivmagazin kennengelernt haben, nämlich dieses, ich nenne es mal Potsdamer Treffen, auf dem dann darüber gesprochen wurde, viele Personen aus Deutschland auszuweisen, erzeugt das Reden über Remigration bei den Leuten denn Angst? Und dann haben wir uns auch angeschaut, wenn die AfD weiter so gute Wahlergebnisse einfährt, wie steht es denn dann um die Abwanderungspläne von Personen in Deutschland?
Also sehr tiefgründig. Ich habe selber die Studie sehr ausführlich gelesen, möchte trotzdem natürlich aber auch aus deiner Perspektive hören, was du denn glaubst, was so die zentralen Ergebnisse eurer Studie sind.
Also für uns war super spannend zu sehen, dass Abwanderungspläne, Auswanderungspläne nicht nur bei Personen mit Migrationshintergrund bestehen, sondern auch Personen ohne Migrationshintergrund sich Sorgen machen, ob sie zukünftig noch in Deutschland leben können oder wollen. Und auch teilweise Pläne haben, aus Deutschland auszuwandern, sollte die AfD irgendwo an die Macht kommen.
Ja, ich hatte das gesehen. Ihr habt unterschieden auch zwischen hypothetisch mal darüber nachgedacht und auch, ob es realistische Pläne gibt. Wie war da das Verhältnis zueinander? Ist es realistisch, dass die Menschen, die das erwägen, das auch tatsächlich dann durchziehen?
Naja, es ist in der Forschung gar nicht so einfach, Abwanderungspläne irgendwie zu messen. Wenn wir Leute fragen, planen sie denn auszuwandern oder haben sie schon mal Gedanken darüber gemacht, auszuwandern, dann stellen wir einfach fest, dass sehr, sehr viele Leute sagen, ja, ja, klar, habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, auszuwandern. Und dass es trotzdem am Ende nicht alle machen. Und dementsprechend ist der beste Weg, um so ein bisschen zu den wahren Zahlen zu kommen, zu fragen, können sich generell vorstellen, auszuwandern. Und wenn das so ist, wenn die Personen sagen, ja, ich kann mir vorstellen, auszuwandern, naja, haben sie auch konkrete Pläne, auszuwandern. Und da haben wir dann Zahlen herausbekommen, die aus unserer Sicht tendenziell vielleicht noch ein Stück weit zu hoch sind. Also nicht alle Personen, von denen die angegeben haben, dass sie auch Pläne haben, auszuwandern, werden am Ende auch tatsächlich auswandern, sondern nur ein Teil davon. Das ist aber so schon schlimm genug, denken wir an den Fachkräftemangel. Aber auch diejenigen, die am Ende nicht auswandern, das zeigt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, in welcher emotionalen Verfassung es sind, wie diese Personen sind, wie es diesen Personen geht, nämlich sich heimatlos zu fühlen, sich nicht zugehörig fühlen, nicht zu wissen, ob man in Deutschland eine Zukunft hat oder nicht. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr eindrücklich, dass das sowohl für Personen mit als auch ohne Migrationshintergrund so ist.
Was würdest du sagen, welche Personengruppen sind besonders durch die Politik der AfD gefährdet?
Wir sehen im Wesentlichen zwei verschiedene Gruppen, die besonders betroffen sind. Das sind zum einen ist die Personengruppe der Personen mit einem Migrationshintergrund aus dem Nahen und Mittleren Osten und der Türkei. Wir sehen aber auch, dass das Personen aus dem Ausland, das nicht Teil der EU ist, sehr, sehr stark betrifft. Also beide Gruppen machen sich große Sorgen, ob sie zukünftig noch in Deutschland leben können, dürfen und wollen. Wo es ein bisschen schwächer ist, aber auch diese Personen haben Auswanderungsgedanken, ist zum einen bei Personen ohne Migrationshintergrund und zum anderen bei Personen aus EU-Ländern. Einfach weil da eine ganz andere rechtliche, Rahmenbedingungen herrschen. Die dürfen, solange Deutschland in der EU ist, dürfen die weiterhin in Deutschland leben.
Wir hatten ja gerade auch schon über das Auswandern geredet. Und ich glaube, in der Studie ist ja herausgekommen, dass Menschen, wenn dann eher in ein anderes Bundesland, also noch innerhalb Deutschland, auswandern würden. Aber direkt das Land zu wechseln eher nicht. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, die Hemmschwelle, in ein anderes Bundesland zu ziehen, ist deutlich geringerer, weil man einfach dasselbe Schulsystem hat, dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen hat. Man weiß grundlegend, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, wie man sich auf Jobsuche begibt. Es ist auch eine Wunschvorstellung der AfD, dass die Personen, wenn sie denn auswandern und das Land wechseln, in ihre vermeintlichen Herkunftsländer zurückgehen. Sondern was wir tatsächlich sehen, das haben nicht wir untersucht, sondern das haben andere ForscherInnen untersucht. Was da stattfindet, ist, dass man sich in einem vergleichbar ähnlichen Land oder unter den Ländern, die eine ähnliche Kultur haben, eben dann ein anderes Land aussucht, in dem die Bedingungen noch etwas besser sind. Also beispielsweise nach Frankreich, in die Niederlande, nach Skandinavien, teilweise auch in die USA zieht und nicht in die vermeintlichen Herkunftsländer.
Was? Ich glaube, das würden viele einfach so denken, dass wenn man hört, auswandern, einfach zurück ins Herkunftsland, aber dass das so anscheinend oftmals nicht gedacht wird. Ich habe gesehen, ihr habt auch den Bildungsgrad angegeben der Befragten. Hat das gewissermaßen eine Rolle gespielt? Also war es relevant und was ist dabei rausgekommen?
Genau, wir haben uns auch angeschaut, wie die Auswanderungspläne in verschiedenen Bildungsgruppen sind. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass es zum Großteil Personen mit einer höheren Bildung sind, die Pläne haben, auszuwandern. Das ist einerseits für den Fachkräftemangel natürlich noch schockierender, weil wir gerade Fachkräfte, also Personen mit einem hohen Bildungsgrad in Deutschland brauchen. Und zum anderen ist das ein Stück weit aber auch natürlich, denn wir müssen uns vorstellen, Personen mit einer niedrigeren Bildung haben nicht immer, aber häufig auch ein geringeres Einkommen und haben dementsprechend gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich woanders eine Wohnung zu suchen, einen neuen Job zu suchen, vielleicht zwar ohne Arbeit über die Runden zu kommen, bis man dann einen neuen Job hat. Und dementsprechend ist das, was man eigentlich immer wieder sieht, nämlich Migration, gerade in andere Länder, ist etwas, was man sich auch leisten können muss. Und das können dann eben auch etwas stärker Personen mit einer höheren Bildung.
Toll. Also die Studie hatte wirklich so mehrere Bereiche aufgemacht, was ich einfach super spannend fand. Ihr habt zum Beispiel auch die Befragten gefragt, ob sie die AfD als normale Partei sehen würden, so war es bezeichnet. Was genau ist damit gemeint? Und ich glaube, es ist ja bei rumgekommen, dass viele die AfD nicht als sonderlich normale Partei ansehen. Aber was bedeutet das überhaupt? Was ist eine normale Partei und was unterscheidet die AfD von einer normalen Partei hierbei?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, die wir, glaube ich, selbst nicht so genau beantworten können. Was wir aber machen können, ist, wir haben ja nicht nur gefragt, ob die Partei, die AfD, eine Partei wie der andere ist, sondern wir haben auch gefragt, ob sie als demokratiefeindlich eingeschätzt wird, als rassistisch eingeschätzt wird und als extremistisch eingeschätzt wird. Und die Befragten haben da eine relativ deutliche Antwort, meiner Meinung nach, gegeben, nämlich jeweils über 70% der Befragten haben gesagt, dass die AfD demokratiefeindlich ist, dass die AfD rassistisch ist und dass die AfD extremistisch ist. Also die Befragten haben sich da ein sehr, sehr klares Bild drüber gemacht und auch eine sehr, sehr klare Meinung zur AfD.
Inwiefern unterscheidet sich die Einschätzung der AfD als Partei von AfD-WählerInnen im Gegensatz zu Menschen, die die AfD jetzt eher nicht wählen würden oder nicht wählen?
Sehr, sehr deutlich. Also wir sehen, dass die AfD-Anhänger selbst ihre Partei nicht als demokratiefeindlich, rassistisch oder extremistisch einschätzen. Das ist auch alles andere als überraschend. Und gleichzeitig ist schon spannend, wenn man sich, das haben auch nicht wir untersucht, das haben andere untersucht, aber wenn man sich in anderen Befragungen anschaut, wie es da um die anderen Parteien steht, dann sieht man, da ist ein genereller demokratischer Konsens. Also SPD-Anhänger sagen jetzt beispielsweise nicht, dass die FDP, nur weil sie die Koalition aufgekündigt hat, demokratiefeindlich, rassistisch oder extremistisch ist, sondern das ist was, was alle Wähler der anderen Parteien, alle Anhänger der anderen Parteien eint. Die sind sich alle relativ einig, dass die AfD die eine Partei ist, die ein Stück weit anders ist als alle anderen und die dann als demokratiefeindlich, rassistisch und extremistisch einstuft, und AfD-Anhänger sehen das vollkommen anders.
Das finde ich super interessant, weil da stellt sich natürlich auch die Frage, wie es sein kann, dass halt so ein krasser Kontrast ist. Also die Frage so, weiß man, was man wählt? Informiert man sich genug oder hat man einfach ein komplett anderes Bild einer Partei und wählt eben das Konstrukt, was man sich im Kopf gebaut hat, anstatt sich auch mit einer anderen Perspektive zu beschäftigen, die ja anscheinend die ganzen anderen ParteianhängerInnen eint, im Gegensatz zu dem der AfD. Würdest du sagen, dass der Aufstieg der AfD ein Beweis dafür ist, dass rechte Ideologie in der Gesellschaft normalisiert wird? Ich meine, die AfD wird schon vermehrt gewählt.
Ich glaube, das lässt sich so deutlich tatsächlich sagen, wenn wir uns anschauen, was für Begriffe, die teilweise aus der NS-Zeit kommen, mittlerweile wieder salonfähig und sagbar geworden sind. Und das vor allem, weil auch Anhänger und Politiker der AfD diese Begriffe benutzt haben, dann ist das schon auch erschreckend.
Welche Konsequenzen ziehen Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem Erfolg der AfD?
In der Politikwissenschaft unterscheiden wir generell zwischen zwei verschiedenen Strategien auf Konfrontation, auf Dinge, die einem nicht passen, einzugehen. Und das eine ist Voice und das andere ist Exit. Also einerseits Voice, laut werden, sich stark machen, demonstrieren gehen und andererseits Exit, also weggehen, rausgehen, auswandern. Da haben wir eben, glaube ich, auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Voice, das sehen wir, das passiert auch gleichzeitig. Also wenn wir an die Zeit zurückdenken, nachdem die Recherchen publiziert worden sind, dann gab es eine ganze Welle an Demonstrationen, wo tausende Menschen mit und ohne Migrationshintergrund auf die Straße gegangen sind und gesagt haben und laut geworden sind und gesagt haben, das ist eine Politik, die wir nicht wollen und wir wollen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger unabhängig davon, ob die Migrationshintergrund haben oder nicht, hier behalten, weil wir diese Menschen hier in Deutschland sehr, sehr schätzen.
Also siehst du die Folgen, die sich daraus ergeben, einerseits in den womöglichen Auswanderungen, sei es in ein anderes Bundesland oder ein anderes Land, oder halt eben in den Demonstrationen oder eben Fachkräftemangel dadurch, dass man sich für den Exit entscheidet. Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen Ost und West. Also ich hatte ja schon über Thüringen geredet. Bei den Landtagswahlen in Sachsen war die AfD ja auch nur knapp hinter der CDU, eine zweitstärkste Kraft bekannt. Kann es sich der Osten überhaupt leisten, auch im Gegensatz zum Westen, Fachkräfte zu verlieren, wenn sich dort immer mehr Leute dazu entscheiden zu gehen? Also wie ist das geografisch auch aufgebaut innerhalb von Deutschland?
Na, wir haben ja das Phänomen, dass Personen mit Migrationshintergrund mehrheitlich in Westdeutschland leben und nicht in Ostdeutschland. Und gleichzeitig die Personen, die am stärksten Personen mit Migrationshintergrund ablehnen, im Osten wohnen. Und dementsprechend, glaube ich, ist für den Osten gar nicht so viel zu erwarten, dass Personen abwandern. Aber natürlich gibt der Osten weder für Ostdeutschland noch für Gesamtdeutschland international ein attraktives Bild ab, um Fachkräfte einzuwerben. Es gibt Länder, ich kenne Personen, die sagen, naja, Fabio, wie ist das denn? Kann man nach Deutschland einwandern oder kann ich mir hier Arbeit suchen oder werde ich dann auf der Straße gejagt? Und den Leuten versuche ich daran immer zu sagen, dass man das auch differenziert sehen muss. Man kann auch nicht ganz Ostdeutschland über einen Kamm scheren, auf gar keinen Fall. Auch da gibt es mehrheitlich ja Demokraten und Demokratinnen. Und trotzdem ist das international ein sehr, sehr schlechtes Bild, was sich da zeigt, weil eben die schlechten Nachrichten, die mehrheitlich aus Ostdeutschland kommen, ein sehr, sehr schlechtes Bild auf Deutschland werfen und damit Fachkräfte sich gut überlegen, ob sie nach Deutschland einwandern wollen oder ob sie doch lieber woanders Arbeit suchen, nämlich in den Niederlanden, in den skandinavischen Ländern und so weiter und so fort.
Gibt es dabei auch Konsequenzen, die sich für, ich sag mal, die bürgerlichen Parteien ergeben? Man könnte ja sagen, ah, okay, das Erstarken der AfD, wenn jetzt die anderen Parteien auch AfD-Inhalte etablieren würden, die Wahlprogramm, würde das dann besser ankommen oder würdest du eher sagen, weiterhin eigenes Programm machen? Also was bedeutet die Studie für die bürgerlichen Parteien?
Das ist eine spannende Frage. Konservative Parteien versuchen ja in Europa immer wieder, Positionen von Rechtspopulisten zu kopieren. Und was man sieht, ist, dass das mehrheitlich nicht zum Erfolg führt. Also die Forschung ist sich da auch relativ einig, dass Menschen das Original wählen. Und das Original, um ja, migrationsskeptisch, migrationskritisch zu sein, Personen ausweisen zu wollen. Das sind nun mal die Rechtspopulisten. Das heißt, man bekommt wahrscheinlich sehr, sehr wenig Wähler zurück, wenn man dann als konservative Partei auch einen migrationsskeptischen Diskurs fährt, sondern man sollte die eigenen Themen, die eigenen Positionen ja, versuchen, attraktiv damit um Wählerinnen und Wähler zu werben und nicht versuchen, die Politik oder den Sprech der AfD zu kopieren, um dann möglichst viele Stimmen zu bekommen. Das führt in eine Sackgasse, das führt zu weniger Stimmanteilen für die konservativen Parteien und zu immer mehr Stimmanteilen für rechtspopulistische Kräfte.
Etwas, was mich sehr interessieren auf, dessen Antwort ich von dir nun sehr gespannt bin: Haben dich die Ergebnisse der Studie schockiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Mich haben die Ergebnisse der Studie schockiert, weil ich nicht gedacht hätte, dass die Menschen so stark auf die AfD reagieren, vor allem eben durch konkrete Pläne auch auswandern zu wollen. Und es hat mir nochmal vor Augen geführt, wie perspektivlos sich viele Menschen in Deutschland auch angesichts der AfD fühlen. Und ich glaube, dass wir da, die AfD, ist da ein Stück weit ein Gegenentwurf zu unserer pluralistischen Gesellschaft. Und wenn wir weiter eine pluralistische Gesellschaft haben wollen, also eine Gesellschaft, in der alle Personen, unabhängig von Migrationshintergrund, von Geschlecht, von sexueller Orientierung und so weiter und so fort, gut leben können, dann müssen wir schauen, dass wir antipluralistische Kräfte und damit vor allem die AfD auch irgendwie im Zaum halten.
Als abschließende Frage, was würdest du wollen, dass junge Menschen, also Jugendliche, die die Studie noch lesen werden oder noch nicht gelesen haben oder vielleicht sogar lesen, aus dieser Studie mitnehmen? Also was würdest du wollen, dass, wenn man die Studie liest, was man danach gelernt hat?
Ich glaube, ich würde die Frage gerne umdrehen wollen und ich würde nicht gern sagen, was die Jugendlichen da rausnehmen wollen, sondern ich glaube, wir sollten schauen, dass PolitikerInnen da die richtigen Schlüsse draus ziehen, nämlich wie man auch mit der Jugend als nachkommende Generation umgehen soll und dass es dann manchmal auch eben nicht ausreichend ist, einen Aktenkoffer auf TikTok zu posten und dann hoffen, dass alle Jugendlichen dann zurückkommen und die etablierten Parteien wählen. Sondern ich glaube, dass man um Jugendliche genauso wie um andere Personen, ältere Personen aktiv werben muss und schauen muss, dass man den Personen attraktives Angebot macht. Und wir haben es gehört, dass die Jugend, die lange Zeit so ein bisschen der Anker war gegen rechts, dass da jetzt auch der Anteil der AfD-WählerInnen ansteigt, auch weil die AfD sehr, sehr stark auf TikTok sich konzentriert und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist ein Stück weit ein Versagen der etablierten Parteien, da frühzeitig auch zu erkennen, das sind potenzielle Wähler, die müssen wir ansprechen und die müssen wir auch attraktive Angebote machen. Und wir haben es ein Stück weit auch in der Corona-Pandemie gesehen. Wie soll man der Jugend verkaufen, dass Schulen geschlossen bleiben, aber die Kneipen dann weiterhin öffnen dürfen? Das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Spannungsverhältnis. Und die Jugend hat, glaube ich, schon auch wahrgenommen, dass sie von bestimmten Parteien ja nicht als Zielgruppe wahrgenommen wird.
Vielen Dank für deine Einordnung, Fabio. Ich finde das Gespräch unfassbar interessant und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Falls ihr, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, mehr über möglichen Rechtsruck hören wollt, dann schaut doch gerne auf Instagram oder TikTok bei uns unter salon5- vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und dir natürlich auch, Fabio. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.